Herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Herzogenaurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg am Gemeindeleben teilnimmst. Wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit.
Jesus, und so bitte ich dich, dass du uns segnest durch die Predigt, durch den Bibeltext jetzt und dass du zu uns sprichst. In deinem Namen. Amen. Amen. Die Frage ist immer, über was man so predigt im neuen Jahr, im ersten Gottesdienst vom neuen Jahr. Und normal muss man da ja über die Jahreslosung predigen. Ja? Aber wenn du jetzt geschickt bist und schlau, dann wartest du als Pastor eine Woche und predigst erst am zweiten Sonntag über die Jahreslosung, weil am ersten Sonntag predigt jeder andere über die Jahreslosung. Und dann guckst du dir einfach die Predigten an und dann ist deine Dreiviertelspredigt schon vorbereitet. Also das ist gar nicht schlecht. Deshalb, nächste Woche geht's über die Jahreslosung. Aber heute geht es über was mich sehr beschäftigt als Pastor und was uns auch beschäftigt, gerade jetzt in dieser Phase, in der wir sind, in den neuen alten Räumen, in dieser Übergangslösung und dann je nachdem, wie es weitergeht. Und deshalb habe ich heute einen ganz besonderen Text für uns mitgebracht, den ihr hier seht. Hebräer 10, Vers 25. Versäumt nicht eure Zusammenkünfte. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Text ist für uns als Gemeinde, gerade jetzt in dieser nächsten Zeit. Versäumt nicht eure Zusammenkünfte. Ich werde oftmals gefragt, Tim, wie geht's eigentlich der Gemeinde? Wie entwickelt sich die Gemeinde oder auch nicht? Oder was entwickelt sich positiv und was nicht so positiv? Und das mag ich euch kurz mal zeigen, weil es hat damit sehr viel zu tun. Ich habe jetzt mal versucht, so ein bisschen zu bewerten, wie war die Gemeinde so vor 5 oder 6 oder 7 Jahre oder sowas? Und wie sieht es heute so circa aus? Und es ist alles, ich habe da keine perfekten Daten, das ist alles so irgendwie über den Daumen kalkuliert, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Okay, ich würde sagen, vor circa 7 Jahren oder sowas, da waren wir so 100 Personen im Gemeindekreis. Ja? Darunter dann 50 Mitglieder und 50 Leute, die als Gäste immer mal wieder gekommen sind und so. Ich würde sagen, es hat sich damals ungefähr so aufgeteilt, dass 60% dieser Personen so circa 3-mal im Monat gekommen sind. Ja? Also so einfach mal als Schnitt, so fast immer da gewesen sind, wenn es irgendwie ging. Und da gab es wahrscheinlich so 30%, die sind 1-mal im Monat gekommen und dann so 10%, stimmt nicht da, die sind so 1-mal in allen 3 Monaten gekommen, also einfach immer mal wieder. Und wenn ihr das jetzt so mal ausrechnet, dann kommt ihr, dass im Gottesdienst dann durchschnittlich so circa 70 Besucher waren damals vor einiger Zeit, als wir dann auch noch hier in den Räumen waren. Einige von euch erinnern sich noch, ja. Genau. Ich habe das mal, und jetzt gehen wir mal auf die nächste Folie. Und da steht jetzt mal drauf, wie ich heute unsere Gemeinde gerade wahrnehme. Auch das ist einfach mal über den Daumen, ist ein bisschen schwieriger geworden, auch noch das so einzuschätzen. Ich würde sagen, unser Gemeindekreis ist stark gewachsen. Ich würde sagen, wir haben so vielleicht 200 Leute, die irgendwie weit oder fern zu unserer Gemeinde dazugehören. Ich erinnere mich noch sehr gern zurück an die Corona-Zeit, wo viele dann gesagt haben, Mensch, man kennt ja die Hälfte der Leute in der Gemeinde nicht mehr. Weil einfach viele neue dazugekommen sind und das ist ja positiv und genau das wollen wir so. Aber auch eine Veränderung, die sich so ergeben hat, ist, dass sich das nochmal ganz anders verteilt. Also wir sind circa 80 Besucher im Durchschnitt jetzt im letzten Jahr gewesen in unseren Gottesdiensten und ich rede jetzt über die Gottesdienste präsent, nicht über den Livestream. Und ich würde sagen, wir haben so circa 25% unserer Gottesdienstbesucher, unserem Gemeindekreis kommen 3-mal im Monat. Also ich stelle da fest, dass es da eine deutliche Reduzierung gibt von Menschen im Schnitt, die wirklich regelmäßig in die Kirche kommen. Und ich würde sagen, vielleicht 50% kommen 1-2 Mal im Monat, vielleicht auch nur nochmal 0,5 Mal oder so, also im Schnitt. Und dann gibt es noch vielleicht 25%, die kommen vielleicht 1-mal alle 3 Monate. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Ja, auch wenn die Zahlen nicht ganz genau stimmen, der Trend wird so auf jeden Fall abgezeichnet. Ich habe die mal benannt, diese 3 verschiedenen Gruppen. Es gibt natürlich noch viel mehr Untergruppen und sowas. Und die können wir ungefähr so benennen. Ja. Die 1-mal alle 3 Monate kommen oder sowas, die würde ich einfach als Gäste bezeichnen. Das sind Gäste in unserer Gemeinde und die haben wir unglaublich gern in unserer Gemeinde dabei. Die 1-mal im Monat kommen, das sind so vielleicht ein bisschen die Sesshaften. Die sagen dann ja vielleicht, ja, ich gehe 1-mal im Monat in die Kirche. Ja. Die gehören dann schon auch irgendwie dazu. Und die 25%, die 3-mal im Monat kommen, die werden wahrscheinlich nicht sagen, ja, ich gehe 1-mal im Monat in die Kirche, sondern die würden sagen, ich gehe heute in meine Kirche. Ja, also so einfach der Unterschied von einem Sesshaften zu einem Besitzer. Und Besitzer, da ist es seine Kirche, der identifiziert sich da ganz stark mit. So, und wenn wir mal auf die nächste Folie gehen, ich glaube, dass wir durch die Raumsituation jetzt hier eine Situation haben, wo sich das Bild, das wir haben, nochmal verstärken kann. Also dieses, dass immer weniger regelmäßig kommen und immer mehr, die vielleicht Besitzer sind oder mal Besitzer waren, ebenso eine Rolle des Gastes eher einnehmen oder des Sesshaften. Das sehe ich ein bisschen als Gefahr in dieser Zeit, die jetzt vor uns ist. Und da hoffe ich, dass ich da ein bisschen dagegen bewege. Nicht nur jetzt, während den nächsten Monaten, während wir hier sind, sondern wirklich auch langfristig. Mein Ziel ist, meine Hoffnung ist, dass wir wirklich wieder sagen können, hey, 50% der Gemeinde, unseres Gemeindekreises sind Besitzer, denen gehört die Kirche, die identifizieren sich damit voll und die sind eben auch da. Und deshalb heute die Predigt, versäumt nicht eure Zusammenkünfte. Und wir wollen uns kurz mal den Text anschauen, ein bisschen mehr im Detail und fangen gleich in Hebräer 10, Vers 19 an. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann könnt ihr die gerne mal rausholen. Hebräer, spannender Brief. Und hier werden jetzt in den ersten zwei Versen nochmal sehr gut zusammengefasst, um was es im Hebräerbrief eigentlich so geht. Und es ist auch nochmal eine tolle Zusammenfassung von dem, über was wir die letzten Monate geredet haben. Hier heißt es: Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Ja, Heiligtum, wir denken dran, Tempel, da hat damals der Gott gelebt im Allerheiligsten und darum, das ist das Bild, das hier gezogen wird und in dieses Allerheiligste, da können wir rein, wir dürfen also als Christen leben wir in der Gegenwart Gottes, ja, wir haben Zugang zum Heiligtum und Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Und jetzt geht es hier weiter und da heißt es, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Ganz spannend, wie das hier gesagt wird, weil da wird gesagt, also früher sind wir durch den Vorhang hindurch und wörtlich heißt es, und jetzt gehen wir durch das Fleisch hindurch. Ja, also was früher der Vorhang war, ist jetzt das Fleisch. Durch das Fleisch Gottes, durch Jesus und sein Opfer, können wir also in die Gegenwart Gottes kommen. Wir haben ja so ein Bild gehabt über die letzten Monate hinweg, wo wir über die Einheit mit Christus geredet haben. Und wir haben gesagt, Christus kann man sich als eine Person vorstellen, er ist eine Person, als ein Leib vorstellen. Und wir haben gesagt, in Christus, da haben wir von ganz arg vielen positiven Vorteilen, können wir uns aneignen. Das heißt, Christus ist heilig und wenn wir in Christus sind, dann sind wir auch heilig, dann bekommen wir seine Heiligkeit. Christus ist gerecht und wenn wir in Christus sind, dann sind wir gerecht. Christus ist herrlich und er ist Sohn Gottes. Und jetzt kann man mich mal da reinmachen, weil ich bin in Christus, ja, als Christ. Und das heißt, die sind alle Teil von mir. Also durch das Fleisch, stand hier, kommen wir in die Gegenwart Gottes, ja. Wir sind in Christus und dadurch haben wir Teil von allen diesen Vorteilen. Wir sind im Fleisch Christus, im Leib Christus und deshalb ist alles das unser eigenes. Wenn wir jetzt aber über den Leib Christus reden, dann bleibt es nicht nur bei der Heiligkeit, der Gerechtigkeit und der Herrlichkeit, sondern im Leib Christus, und jetzt vermische ich da ein bisschen zwei Bilder, ja? Im Leib Christus, da ist auch der Gerhard und der Lukas und die Moni und der Felix und die Nelly und alle ihr, wo ihr jetzt hier seid, ja? Also es wird ja immer wieder die Kirche beschrieben als Leib Christus. Und ich finde es so ein gutes und wichtiges Bild, dass wir in Christus eben die alle Vorteile bekommen und gleichzeitig bekommen wir eine neue Familie, wenn wir im Leib Christus sind. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass die zwei Sachen ein bisschen auseinandergerissen werden. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, naja, ich will schon in Christus sein, um seine Gerechtigkeit und Heiligkeit zu haben, aber ich will eigentlich nicht im Leib Christus sein, der Kirche. Ja? Also Christ sein, ja, ist gut und alles, was ich da bekomme, ja, ist gut, aber die Kirche ist eigentlich ein bisschen anstrengend. So, das ist ja, das sind wir auch, oder? Aber trotzdem können wir die zwei Sachen einfach nicht auseinanderreißen, oder? Der Leib Christus ist der Leib Christus ist der Leib Christus. Und deshalb habe ich das mal so zusammengefasst hier. In Christus zu sein bedeutet immer auch im Leib Christi zu sein. Es geht nicht anders, es geht nicht das eine und das andere nicht. Und ich stelle es vermehrt fest, dass Leute denken, ich brauche den Leib Christi eigentlich nicht, um Christ zu sein. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu. Wir lesen mal weiter hier. Da heißt es dann, wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Und weiter. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und vollem Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem Schuldbeladenen, wichtig, dass ihr hier nochmal das mit der Hingabe gesehen habt, Gewissen befreit und bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. So. Das heißt, wir sind also frei und wir sind gewaschen mit reinem Wasser, aber ich weiß, ob das manchmal auch so geht, dass du abends in die Dusche stehst und wenn du jetzt dreckig warst, dann hast du dich da schön gewaschen, aber wenn du jetzt Rückenweh hattest, dann bist du nach der Dusche dann trotzdem noch mit Rückenweh, oder? Also so eine Dusche, die wäscht viel weg, aber irgendwie nicht alles, oder? Und wir sind mit reinem Wasser gewaschen und das reine Wasser hat sehr viel weggewaschen, ja, aber irgendwie leben wir immer noch in einer Welt voller Leid und Schmerzen und Problemen. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir uns das nochmal bewusst machen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, naja, wo das Königreich Gottes ist, da ist kein Leid und kein Schmerz mehr. Und ich finde es völliger Quatsch, weil es ist ganz klar, dass es eben, also wir sind reingewaschen, aber es ist noch ein Festhalten, es ist noch eine Hingabe. Das sehen wir auch in Nett, da heißt es, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten. Ein Festhalten, das kann man, muss man vor allem in schwierigen Zeiten, oder? Zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Also klar ist, auf dem Weg ins Königreich Gottes, oder wir sind im Königreich Gottes und auf dem Weg zu der Ewigkeit, in der wir eines Tages leben werden, da wird es Schwierigkeiten geben. Das christliche Leben ist also keine Kaffeefahrt. Ja? Es ist wichtig, dass wir das immer wieder verstehen. Und wenn das Leben nicht einfach ist, ist die nächste Frage, was brauchen wir dann? Was kann uns helfen? Und hier ist die Antwort. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, oder? Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. So, und wie können wir das jetzt tun? Wie können wir uns anspornen? Wie können wir Gutes tun, Liebe füreinander haben? Deshalb ist es wichtig, Vers 25, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Das Wort, das hier benutzt wird, für, dass wir nicht aufhören, uns zu versammeln. Im Griechischen gibt es dieses Wort Synagogo und das bedeutet, sich zu versammeln. Also die Synagoge ist ein Versammlungsort. Ja, das ist die, wo sich dann auch Christen getroffen haben. Die Synagoge. Und dieses Wort, das hier benutzt wird, Synagogo, das kann normal auch für kleine Versammlungen, also ich kann mich auch mit einer kleinen Gruppe Synagogo, aber das Wort, das hier benutzt wird, ist nicht Synagogo, sondern es ist Episynagogo. Da ist praktisch schon eine Präposition davor. Und die Theologen sind sich eigentlich einig, dass das bedeutet, dass damit gemeint ist, also das, was in der Synagoge stattfindet, die Gottesdienste selber. Also hier wird nicht gesagt, ja, trefft euch ab und zu mit dem anderen Christ oder sowas, sondern hier wird gesagt, bleibt den Zusammenkünften, den Gottesdiensten, den Gemeindeveranstaltungen nicht fern. Das heißt, der Autor des Hebräerbriefes hat hier ein Problem gesehen, dass es Christen gab, die eben den Versammlungen ferngeblieben sind. Und wir können uns einmal die Frage stellen, warum bleiben denn Menschen den Versammlungen fern? Und der schottische Theologe James Moffat hat einmal eine Liste erstellt und ich finde, die ist auch super hilfreich, auch für unsere Zeit. Was er gemacht hat, ist, er hat gefragt, warum sind die Leute damals eher nicht in die Gottesdienste gekommen oder warum sind die Versammlungen ferngeblieben? Und die Antwort Nummer eins muss natürlich sein, oder? Keine Zeit. Keine Zeit. Schon immer und ewig ist man zu beschäftigt in seinem Leben. Es gibt ein Dokument, ein Werk aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Ja? Und das ist die Similitudes des Hermas. Und da wird beschrieben, dass Menschen den Gottesdiensten fernbleiben, weil sie beschäftigt mit geschäftlichen Angelegenheiten sind. Ja? Also schon damals waren die Leute einfach zu beschäftigt, um hinzugehen. Ja, ich habe doch keine Zeit. Wir sagen immer, ja, unsere Zeit, es ist jetzt so, oh, alles ist so beschäftigt und war damals auch nicht arg anders. Also ich glaube, wir überschätzen da unsere Zeit vielleicht ein bisschen. Zeit hat immer nur der, der sich Zeit schafft, oder? War damals genau schon so. Also warum bleiben die Leute weg? Keine Zeit. Der zweite Grund, warum die Leute wegbleiben, keine Entschlossenheit. Versetzt euch mal in die Zeit, in der die Christen damals gelebt haben, als der Hebräerbrief geschrieben worden ist. Damals sind die Christen noch verfolgt worden, teilweise schlimm verfolgt worden. Das heißt, du bist in den Gottesdienst gegangen und vielleicht hast du eines Tages Jesus kennengelernt und du bist da mit einer Entschlossenheit und einer Begeisterung, hast du dich an den römischen Soldaten vorbeigeschlichen, weil du hattest so eine Sehnsucht, Teil des Leibes Christi zu sein und Lobpreis zu machen und eine Predigt zu hören, einfach Gemeinschaft zu haben, ja? Und du hast eine Entschlossenheit gehabt, die gesagt hat, egal, wenn ich da verfolgt werde, egal, wenn da Soldaten stehen, egal, wenn es mir mein Leben kostet, ich werde dort sein. Ja. Aber auch da ist es wahrscheinlich irgendwann mal passiert, dass irgendjemand mal einen doofen Kommentar an den anderen rangelassen hat oder dass mal ein Gottesdienst nicht so ansprechend war oder was auch immer es war, dass mal Essen nicht so gut war. Und naja, wenn du jetzt an den Soldaten vorbei warst und die Gefahr hast, so verfolgt zu werden, dann ist es schon, wenn dann der Gottesdienst nicht ansprechend ist oder die Gemeinschaft oder sowas, dann bleibe ich vielleicht dann doch eher lieber daheim. Eine anfängliche Leidenschaft im Glauben und eine Entschlossenheit, die weicht oft so, ja, vielleicht so einem, auf Englisch würde man sagen, so einem Contentment, so einem, ich habe jetzt aber genug und ich mag jetzt nimmer. Und wenn das so ist, wenn diese Leidenschaft und Entschlossenheit mal weg ist, dann schleichst du dich weder an dem Soldaten vorbei, noch rollst du dich aus deinem gemütlichen Bett raus, oder? Wenn keine Entschlossenheit da ist, dann bleibt man natürlich weg. Der dritte Grund, warum Menschen nicht kommen, was Moffat hier identifiziert, was ich super spannend finde, ist keine Demut. Die Kirche ist der erste Ort im Römischen Reich, wo Menschen von verschiedenen Geschlechtern und verschiedenen Gehaltsklassen alle zusammenkommen und eins werden. Das sind die Reichen und die Normalos und die ganz Armen. Ja? Und alle sind sie zusammen. Natürlich gab es mit Sicherheit irgendwann mal Leute, die Reichen, die dann gesagt haben, naja, mit denen dreckigen, stinkigen, schwierig, ja. Vielleicht suche ich mir meinen eigenen Kreis, wo es dann Leute sind, die gut riechen wie ich und wie auch immer, wo ich mich dann mit beschäftige. Ja? Also da gab es dann schnell in der Kirche wahrscheinlich so eine gewisse Art von Klassendenken. So, ich stehe über denen, ich bin besser als die, ich brauche die nicht. Ja? So einen Stolz kann es natürlich geben mit Finanzen oder was auch immer, aber ich glaube, so einen Stolz gibt es auch im Geistlichen. Wenn Christen denken, naja, ich bin doch so eigentlich ein bisschen weiter als die und besser als die. So, der Pastor kann mir schon lange nichts mehr beibringen, ja. Da brauche ich auch nicht in den Gottesdienst gehen. Ja, die Leute, mit denen ich rede, so nach dem Gottesdienst, also die sind eigentlich noch nicht, das reicht mir nicht, was die mir geben und was die bringen und sowas. Ja, das ist ein geistlicher Stolz. Hey, und wenn ihr wüsstet, was ich als Pastor so für Rückmeldungen bekomme auch, warum Leute nicht mehr in unsere Kirche kommen oder gar nicht erst gekommen sind. Das ist, weil die Predigten nicht tief genug sind oder weil sie zu tief sind, weil sie nicht theologisch genug sind oder weil sie zu theologisch sind, weil der Lobpreis nicht geistgeleitet ist oder weil da zu viel Heiliger Geist ist. Und alle diese Art Rückmeldungen sagt da im Prinzip, die Kirche ist nicht gut genug für mich, also bleibe ich da weg. Und so viele Leute in Herzogenaurach sind kirchenlos, weil sie denken, die Kirche ist nicht gut genug für sie und da bleibe ich dann weg. Und es tut mir irgendwie im Herzen weh, nicht für mich selber, sondern für die Menschen, weil im Leib Christus zu sein, ohne im Leib Christus zu sein, ist irgendwie schwierig, haben wir gesehen, oder? Also dieser Stolz, diese keine auch geistliche Demut zu haben, ist ganz verbreitet, warum Menschen nicht in die Kirche kommen, glaube ich. So, und dann geht's hier weiter. Also, bleibt den Versammlungen nicht fern, heißt es hier, wie einige von sich das angewöhnt haben. Und auch hier wieder ein ganz spannendes Wort. Das Wort angewöhnt haben ist das griechische Wort Ethos. Das kennt ihr auch, oder? Das sagt man ja Ethos so. Ethos bedeutet ja im Prinzip so eine Gesinnung oder eine Gesamthaltung, eine Lebenseinstellung, könnte man sagen. Das heißt also, manche von euch haben den Ethos, die Gesamthaltung, die Lebenseinstellung, sowas brauche ich nicht oder will ich nicht oder die sind ja irgendwie unter mir oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wer von euch sich Neujahrvorsätze genommen hat, die Christen und ich, wir machen es immer so am Anfang des Jahres, da gehen wir irgendwo in ein Restaurant schön zusammen und wir reden einfach mal 3 Stunden, was ist gut gelaufen im letzten Jahr und was ist schlecht gelaufen und dann stellen wir uns immer eine Frage, wir stellen uns immer die Frage, wer wollen wir im nächsten Jahr sein? Wer wollen wir sein? Also normal macht man ja Neujahrvorsätze, da sagt man immer, was will ich anders machen? Ja. Wir stellen uns eigentlich immer die Frage, wer wollen wir sein? Und daraus folgen dann irgendwie im Verlauf des Jahres verschiedene Aktionsschritte. Ich habe zum Beispiel gesagt, letztes Jahr für mich, wer will ich sein? Ich will ein Pastor sein, der auch theologisch gebildet ist. Dem man irgendwie vertrauen kann, wenn der was Theologisches sagt. Ich würde sagen, in meinen ersten Jahren hier in Herzogenaurach, da habe ich schon auch leidenschaftlich gepredigt und sowas, aber Scheuklappen gehabt, weil ich war so in meiner Richtung drin, habe aber nie so angeguckt, was glauben denn hier eigentlich und was wurde historisch hier geglaubt. Ich habe für mich so gesagt, ich will ein bisschen die Scheuklappen wegnehmen im nächsten Jahr, sodass ich ein Theologe werden kann, dem man auch vertrauen kann. So. Und da bin ich natürlich immer noch auf dem Weg, gell? Also da, ich bin jetzt nicht angekommen, das ist so natürlich ein aber was ich sagen will ist, ich habe gesagt, was für eine Person ich sein will. Und daraus sind dann in diesem Jahr immer wieder verschiedene Ansätze entstanden. Da mal ein Buch gelesen, dort mal in die Uni gegangen als Gasthörer und da mal nochmal Gespräche gehabt und so habe ich mich da reinentwickelt. Finde ich viel besser, wenn man sich die Frage stellt, wer willst du eigentlich sein? Ja? Was soll dein Lebensethos sein? Was soll deine Grundeinstellung sein? Und dann kannst du im Jahr das immer wieder mal reflektieren, bewege ich mich dorthin? Stell dir mal die Frage vielleicht am Anfang dieses Jahres, wer willst du als Mensch in Christus sein? Was soll dein Grundethos, deine Lebenseinstellung als Christ beschreiben können? Ich finde, das ist doch mal eine gute Frage zum Anfang des Jahres. Okay, und dann lesen wir nochmal weiter, also nochmal eine Zusammenfassung hier. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern. Und ich könnte da jetzt mal überlegen, was steht da jetzt nach diesem sondern? Ja? Also wir sollen nicht fernbleiben, warum eigentlich nicht? Und da könnte man jetzt ja viel einfüllen. Also ich mag das immer, mir so überlegen, was eigentlich hätte kommen sollen. Ja? Sondern du sollst kommen, weil dann kannst du dir Pluspunkte im Himmel sammeln. Gut, oder? Oder sondern du sollst kommen und nicht fernbleiben, weil dann brauchst du auch gar kein schlechtes Gewissen haben. Und manchmal haben wir dann ja auf dem Sofa daheim schon vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Oder sondern du sollst kommen, also nicht fernbleiben, du sollst kommen, dass der Pastor jetzt endlich mal bessere Zahlen vorweisen kann, wenn er im FEG-Bund schreibt, wie. Natürlich steht das alles nicht da, ja. Warum sollen wir kommen? Was ist dieses, also bleib nicht fern, sondern, und die Antwort ist folgendes. Und du stehst dabei nicht im Mittelpunkt, was ich so gut finde, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir feststellen können, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Da wird eine Dringlichkeit geschaffen. Ja, immer wenn gesagt wird, der Tag rückt näher, da wird eine Dringlichkeit. Und da wird also gesagt, warum sollen wir kommen, um einander zu ermutigen? Und ich finde es so wichtig, weil du ja nicht, also es geht nicht darum, was du bekommst, sondern es geht darum, was du geben kannst, als einer, der Teil einer Kirche ist. Ich nehme das bei uns in der Gemeinde ganz stark wahr. Ich habe gesagt, so diese 25%, die so Besitzer sind, das sind auch nochmal die mitarbeiten. Mir geht es heute gar nicht ums Mitarbeiten, ja. Und was wir aber oft sehen, ist, dass alle, die so wirklich sich mit der Gemeinde identifizieren und so Besitzer sind der Gemeinde, die sitzen dann hinter Mischpult oder in der Band oder die machen gerade Kaffee. Und sonst ist niemand mehr da, der andere Leute zuhören kann und der andere Leute lieben kann und der auf andere Leute zugehen kann. Ja? Also gerade vor allem brauchen wir mehr Leute, die zu uns in die Gottesdienste kommen, ohne dass sie einen Dienst haben. Weil viele kommen genau dann, wenn sie einen Dienst haben. Ja? Okay, also, ich fasse das Ganze mal so zusammen. In Christus nehmen wir am Leib Christus teil. Ja? Wir kommen, um uns gegenseitig zu ermutigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da sind, dass wir da sind. Diese Entwicklungen, die ich gezeigt habe, die positiv sind, weil wir breiter werden, aber auch negativ sind, weil immer weniger regelmäßig kommen, sind auch größtenteils meine Schuld. Und das mache ich euch kurz mal erklären, warum das so ist. Okay? Und ich probiere ein bisschen dagegen zu bewegen jetzt heute. Ich stelle mal kurz zwei Kirchenmodelle vor. Ja, nicht lang. Das ist jetzt alles auch überspitzt formuliert so irgendwie. Aber ich mag es trotzdem einfach mal so ungefähr trifft es, glaubt zu. Es gibt das eine Kirchenmodell, das konventionelle habe ich es jetzt einfach mal genannt. Das sagt man dann, der Gottesdienst, der ist für Gott allein und wir dienen Gott, nicht Menschen. Das heißt, wie man einen Gottesdienst gestaltet, da sagt man nicht, naja, Menschen wollen aber moderne Musik oder Menschen wollen wie auch immer. Da sagt man halt, wichtig ist nur, Gott mag unseren Lobpreis und es ist ganz egal, was dann Gäste oder Menschen, die dazukommen, denken. Ja? Wichtig ist unser Herz und darauf kommt es an. Das ist so ein bisschen das konventionelle Modell. Dann gibt es das Modell, ich habe das jetzt mal aus dem Englischen einfach direkt übersetzt, so das attraktionelle Modell. Ja? Und da sagt man eher, Kirche ist für Gott und Mensch und wir möchten auch Menschen ansprechen und so Gott ehren. Also wir haben ja in den letzten Jahren unsere Gemeinde stark darauf ausgerichtet, dass sich Gäste einfach wohlfühlen bei uns. Dass wenn jemand von Adidas oder Puma oder Schaeffler oder wie auch immer bei uns reinläuft, dass die irgendwie direkt sich wiederfinden im Stil und in den Worten, die benutzt werden und dass die sich geliebt fühlen. Und also wir machen irgendwie viel für unsere Gäste, weil wir glauben, dass Gott geehrt wird, wenn wir Menschen Gutes tun. Und es ist also so ein bisschen dieses attraktionelle Modell, ja, wo wir natürlich ist immer klar, letzten Endes machen wir alles für Gott, aber wir dienen auch Gott, wenn wir Menschen dienen. Und so gestalten wir also unsere Gottesdienste und unser Gemeindeleben. Das Ziel ist dabei so ein bisschen, also der Hintergedanke, dass wenn du als Gast kommst, dass du dich einfach pudelwohl fühlen kannst bei uns. Du kannst als Gast kommen, du kannst Gast bleiben. Das Ziel ist aber natürlich, dass Menschen nicht Gäste bleiben, sondern dass sich das entwickelt und das gefällt mir und da komme ich mal wieder und dann komme ich vielleicht mal öfters und dann werde ich irgendwann sesshaft und dann komme ich vielleicht irgendwann regelmäßig und nachdem ich dann eine Weile in der Gemeinde war, dann fühle ich mich irgendwann vielleicht immer mehr so als Besitzer. Und ich kann dann wirklich sagen, das ist jetzt meine Gemeinde. Der Hintergrundgedanke des attraktionellen Modells ist im Prinzip, dass wir sagen, als Gast, da bekommst du ganz viel. Also wir richten unsere Gottesdienste wirklich auf Gäste aus, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie zum ersten Mal bei uns reinlaufen. Als Besitzer, ich will natürlich auch, dass die Besitzer in unseren Gottesdiensten angesprochen werden, ja. Aber unsere Besitzer sind erstmal nicht die wichtigsten, ja, sondern die Gäste sollen dann die sein, die wir vor allem auch ansprechen wollen. Und dann könnte man sagen, kann sich das so entwickeln, umso mehr die Gemeinde sein eigenes wird, umso mehr kann man dann vielleicht auch geben und mitarbeiten und dann eben sagen, naja, ich will, dass Menschen das auch erleben können, was ich damals als Gast erlebt habe. So ist so ungefähr die Grundidee in diesem Kirchenmodell. Jetzt gibt es aber eine große Gefahr. Und die Gefahr ist, dass, klickst du nochmal zweimal weiter, Ilona, dass wir jetzt eben unsere Gottesdienste versuchen irgendwie attraktionell zu gestalten, also dass wir alles tun, dass Menschen sich wohlfühlen und dass wir dadurch eine Wohlfühlkultur schaffen und dass auf einmal die Besitzer anfangen, sich wie Gäste zu verhalten. Ja, dass die Besitzer kommen und denken, naja, die Kirche, die muss ja mich irgendwie bedienen, weil wir machen es ja für Menschen und nicht nur, ja. Und es ist was wir einfach anhand unseren Zahlen schon auch deutlich sehen, dass es Menschen gibt, die früher Besitzer waren, die sind jetzt zu Gästen geworden. Und viele, die vielleicht Gäste waren, die fühlen sich in dieser Rolle als Gast oder so ein bisschen als Sesshafter, so ab und zu mal kommt, die fühlen sich da wohl und wollen sich da gar nicht wegbewegen. Deshalb sage ich ganz offen, Teil dieses attraktionellen Modells, das ich mitgebracht habe, ist Schuld daran, dass Menschen weniger kommen, weil wir eine Wohlfühl, ich bediene euch Gemeinde geschaffen habt. Ja? Und da versuche ich eben ein bisschen dagegen zu wirken und zu sagen, hey, so schaffen wir das auf lange Sicht nicht. Wir wollen weiter dieses attraktionelle Modell fahren, aber wir brauchen mehr Besitzer. Wir brauchen mehr Menschen, die diese Gemeinde wirklich besitzen. Ich illustriere es mal so. Wenn du ein Restaurant hast, du bist Besitzer wenn du als Gast in ein Restaurant gehst, ja, und dann gehst du dahin und da hat jemand das Schnitzel sowas von verbacken und es ist komplett zäh. Ja, dann gehst du also hin und du isst das Schnitzel und dann gehst du da wieder raus und dann hast du als Gast ja jedes Recht auch zu sagen, naja, da gehe ich jetzt erstmal nimmer hin, oder? Oder zumindest mal eine Weile brauche ich jetzt dieses zähe Schnitzel nimmer, ja. Völlig legitim, ja, dass ein Gast das macht. Stellt euch mal vor, ein Besitzer würde ins Restaurant kommen und sein Koch verkocht das Schnitzel und der Besitzer würde dann sagen, naja, also das Schnitzel war jetzt aber zäh, da gehe ich jetzt erstmal 3 Monate nicht mehr hin. Völlig hirnrissig, gell? Wird nie passieren. Ein Besitzer eines Restaurants kümmert sich um sein Restaurant und wenn da was nicht passt, dann hilft er mit, dass das besser wird und kommt nicht von außen eben nur und dann bleibt wieder weg. Und genauso kann man das auch im Gottesdienst sehen, oder? Ein Gast sagt, naja, die Predigt heute war aber zäh. Das brauche ich jetzt erstmal vor einige Wochen nimmer. Ja? Ein Besitzer sagt, ich bin hier, um zu gucken, dass selbst wenn die Predigt zäh war, dass die Gäste, die da waren, dass sie sich trotzdem irgendwie wohlfühlen und nächste Woche vielleicht dann wiederkommen. Ja? Also ein ganz anderes Mindset von Gast zu Besitzer. Meine Hoffnung ist, dass mehr Leute unserer Gemeinde Besitzer werden. Besitzer werden. Ich habe am 21.04. Geburtstag, ja, und stell euch mal vor, meine Mutter, die würde zu mir kommen und sagen, Tim, ist ein Sonntag, da kommen wir vorbei und dann feiern wir zusammen deinen Geburtstag. Ja. Und ich würde sagen, super, kommt gerne vorbei und wir planen das danach. Und dann würde ich 2 Wochen später online gehen und sagen, naja, aber ein Urlaub wäre mal wieder schön. Und dann würde ich sagen, naja, meine Eltern, die können dann ja kommen am 21., aber ich würde schon gerne noch den Sonntag im Urlaub mitnehmen. Dann komme ich einfach am 22. komme ich wieder und meinen Eltern gebe ich dann halt den Hausschlüssel und die dürfen dann, ich sage denen, wo der Kaffee ist und dann kommen sie schon irgendwie zurecht und das würde kein Besitzer eines Hauses machen, oder? Zu sagen, naja, meine Eltern können ja dann, aber ich bin dann halt mal nicht da. Ein Besitzer eines Hauses, der sagt, wenn ich Gäste habe, wenn Gäste in mein Haus kommen, dann werde ich in meinem Haus sein. Weil ich will für meine Gäste da sein, ich will meinen Gästen lieben und dienen und was ich auch alles tun kann. Ja? Also der Unterschied Besitzer-Gast ist offensichtlich klar, oder? Meine Hoffnung ist, ich sage es nochmal, dass mehr Leute in unserer Gemeinde Besitzer werden und weniger Gäste bleiben. Ich mag auch noch kurz sagen, ich rede heute nicht zu Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Wenn du Jesus noch nicht kennst oder im Livestream dabei bist oder wie auch immer, sei Gast. Sei Gast, solange du willst. Du bist hier herzlich willkommen. Ich rede auch nicht von Leuten, die von der Kirche verletzt sind und einfach nur heilen wollen. Sei Gast. Verfolg uns nach, solange du willst. Ich will da null Druck ausüben auf solche Leute. Also meine Predigt ist heute nur für vereinzelte Gruppen in der Gemeinde. Ja? Ich rede heute zu denen, die zum Beispiel sagen, naja, 9.45 Uhr morgens zum Gottesdienst, da frühstücke ich noch und um 11 Uhr, da muss ich eigentlich schon das Mittagessen kochen, also dann komme ich vielleicht halt einmal alle halt Schaltjahr. Oder die Leute, die sagen, naja, die Stühle sind mir hier ein bisschen zu hart und der Raum ist mir auch zu eng, komme ich nur ab und zu. Oder die Leute, die sagen, in den Overflow-Raum sitze ich nicht, da kann ich mir gleich den Stream angucken. Ja? Oder die Leute, die sagen, gestern kam so ein toller Film im Fernsehen und heute wollte ich sowieso wandern gehen. Oder Leute, die kommen, naja, die sagen, naja, letzten Sonntag hast du ein bisschen genieselt und diesen Sonntag ist 2 Grad zu warm, da bleibe ich lieber auf dem Sofa und gucke mir einen Stream an. Ich rede zu denen, die seit Jahren vielleicht ein Konsum-Mindset haben, die Kirche noch nicht ihre eigene gemacht haben, sondern, ja, ich komme hier mal und dann komme ich mal wieder nett und dann bleibe ich aber im Livestream und ich bleibe auf meinem Sofa liegen. Ich glaube, dass es ganz auch wichtig ist, dass wir hier Leute haben, ich nenne es freie Radikale, ja, die eben nicht in einem Dienst sind, sondern die Besitzer sind, einfach da sind und auf Leute zugehen können und Leute ansprechen können. Ja. Und ich mag jetzt einfach nochmal ganz klar sagen, allein durch dein Dasein machst du einen riesen Unterschied. Man muss nicht immer auf der Bühne stehen, um einen Unterschied zu machen. Dein Dasein macht einen Unterschied, weil dein Dasein ist eine Person, die zuhören kann oder die anlächeln kann und die einfach eine gute Stimmung schaffen kann. Ja? Deshalb hier ein paar Ermutigungen zum Ende der Predigt. Komme immer, als würden Leute in dein Haus kommen. Komm mal samstagabends aus dem Urlaub heim, um sonntags hier zu sein. Ordne deine Woche so, dass du sonntags immer noch Zeit und Kraft hast. Gib vielleicht was anderes auf, um das möglich zu machen. Wenn du dann da bist, sei ein guter Gastgeber. Komme früher, um gute Stimmung zu verbreiten. Bleibe länger, um Menschen zuzuhören. Sehe den Raum hier auch als Chance für dich. Wir haben im Vereinshaus immer so viele Personen, da ist ein bisschen überwältigend, mit wem soll ich jetzt reden oder wie auch immer, und da verliert man sich ein bisschen. Hier hast du jetzt 30, 40 Personen in einem Raum oder wie viel auch immer, da kannst du innerhalb der nächsten 2 Monate jeden Einzelnen kennenlernen. Sehe das als Chance. Sei ein guter Gastgeber. Also, lasst uns die Zeit nutzen, um Besitzer zu werden, um uns auch als in der Gemeinde wie Besitzer zu verhalten. Lasst uns da ein bisschen dagegen steuern, dass wir nicht nur so eine Konsumgemeinde sind, wo auch die, die schon lange dabei sind, halt kommen, weil es halt ganz schön ist und sich ein bisschen beblätzern lassen ab und zu, sondern lasst uns Besitzer werden und uns wie Besitzer verhalten. Hebräer 10 sagt, versäumt nicht eure Zusammenkünfte, sondern ermutigt einander. Und in Matthäus 18, da sagt Jesus, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt bin, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Jesus, und so bitte ich dich, dass wir, wenn wir die Entwicklung unserer Gemeinde anschauen, dass wir mehr Besitzer werden, dass es mehr und mehr Menschen in unserer Gemeinde gibt, die einfach jeden Sonntag gar nichts anderes sehen wollen und tun wollen, als hierher zu kommen, wo das wirklich das allererste und wichtigste Highlight der ganzen Woche ist, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du uns ansprechend sein lässt für Gäste, die dann irgendwann sesshaft werden können und die Gemeinde zu ihrer eigenen machen können, Jesus. Und so bitte ich dich, dass du uns zusammenschweißt, auch in dieser schwierigen Zeit, die jetzt auf uns zukommt, und dass du uns als Gemeinde in Tiefe und in Breite weiter wachsen lässt. In deinem Namen, Jesus. Amen.